Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von The Age of Iron. Heute gibt's direkt zu Beginn der Episode noch eine kleine Anteaserung. Und zwar habe ich für euch einen coolen Code organisieren können bei Fitmart und bei ESN. Und zwar könnt ihr von dem 19. bis zum 21.06., also am Freitag, Samstag und Sonntag, gut was sparen. Und zwar habe ich einen 25% Code für euch organisieren können und dieser ist auf Fitmart auf alle ESN Produkte einlösbar, bis auf den Flexpresso, die Designer Bars und die Protein Cream Dream. Also wer sich eindecken will und vielleicht mich auch ein bisschen unterstützen möchte, denn dieser Podcast ist, wie ihr wisst, ja umsonst. Es ist alles umsonst, der ganze Mehrwert, den ich versuche, euch mit auf den Weg zu geben. Und ich würde mich echt freuen, wenn vielleicht der ein oder andere was für sich entdecken würde oder was in den Warenkorb hauen würde mit meinem Code. Und wie gesagt, ihr könnt 25% sparen. Jetzt geht es allerdings erstmal weiter mit der neuen Podcast-Folge. Und zwar hatte ich heute meinen Coach Frederik Hölzel hier mit am Start. Zusammen mit Freddy haben wir eine sehr, sehr coole Folge aufgenommen, die sich vor allem auf das Thema Coaching und auch auf Trainingsprogramme bezieht. Dabei sind wir ein bisschen darauf eingegangen, wie Freddys Coaching-Karriere angefangen hat, wie er überhaupt dazu kam, so ein guter Natural Bodybuilding Coach zu werden, der mehrere Elite-Athleten betreut, bei dem ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und ja, wir sprechen über seinen Werdegang, wie er angefangen hat, welche Qualifikationen er hat und wie das Ganze zustande kam, sogar eine komplette Coaching-Firma, kann man schon fast sagen, zu gründen. Also die Folge sehr, sehr interessant diesbezüglich und außerdem haben wir über Trainingsprogramme gesprochen, denn der Markt ist aktuell überflutet von Trainingsprogrammen und Infomaterial. Wir haben darüber gesprochen, warum ein Trainingsprogramm nicht unbedingt immer für dich das Beste aus dir selbst herausholen kann, wo Denkfehler bei einem Trainingsprogramm entstehen können hinsichtlich Volumen, hinsichtlich Intensität, hinsichtlich relativer Intensität, Overlap Volume und so weiter und so fort. Ich denke, es ist eine sehr, sehr coole Folge geworden, die gut anzuhören ist und die viele von euch definitiv weiterbringen kann, wenn sie darauf abzielen, das Beste eben wirklich aus sich selbst herauszuholen und worauf man in diesem Kontext auch achten sollte. Genau. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Folge. Ich wünsche euch einen geilen Tag und macht's gut, Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute habe ich hier einen altbekannten Gast mit am Start und zwar für mich einen Ehrengast, meinen Coach Frederik Hölzel. Der Freddy, der war vor einiger Zeit schon mal hier auf dem Podcast, einer der ersten Gäste und ja, jetzt nach längerem ist er mal wieder hier am Start, nachdem wir jetzt auch so ein paar Q&As mit der Green Crew gemacht haben. Heute nochmal in alleiniger Form. Und ja, Freddy, ich freue mich, dass du heute wieder mal mit am Start bist. Wir haben einiges zu bereden, wir haben einiges auf der Agenda. Und wie geht's dir? Was machst du? Was ist in letzter Zeit passiert?
Ja, mir geht's gut. Danke dir, Daniel. Freut mich auf jeden Fall, dass ich auch mal wieder auf deinem Podcast bin. Ja, was bei mir so geht, eigentlich nicht viel, das Übliche. Wie immer, Training, Coaching und nebenbei schreibe ich auch noch meine Masterarbeit, was eben auch noch eine wichtige Säule bei mir ist. Genau, aber sonst alles wie immer, läuft alles. Ja, exakt.
Was halt gerade so anfällt, ne? neben Lesen, neben Coaching, kann man auch noch eine Masterarbeit so kurz schreiben, so aber ja, muss, kommt man nicht drum rum. Du, Freddy, ich habe gesehen in Instagram, du trainierst aktuell immer noch zu Hause, obwohl die Studios, glaube ich, aufhaben, ne? Oder ist es so ein Gemisch bei dir aktuell?
Genau, es ist noch nicht gemischt. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich die nächsten Wochen auch sukzessive wieder ein paar Einheiten im Gym machen werde. Und ich habe eben den Vorteil, dass ich in der Garage verhältnismäßig viel Equipment habe und dadurch eben auch aus primär Zeitgründen relativ viele, beziehungsweise bisher alle Einheiten eben in der Garage gemacht habe, was auch gut funktioniert hat. Also ich muss sagen, die Corona-Zeit war für mich eigentlich relativ produktiv, ja, auch wenn sie natürlich mit Einschränkungen einhergeht, aber ich halte sozusagen das Momentum noch weiter in der Garage, aber werde dann vermutlich auch ab und an wieder ins Gym gehen, weil es ja auch scheinbar ganz gut läuft.
Ja, und in der Garage, du hast Langhantel, Kurzhantel, ne? Paar Bänder und so.
Genau, dann habe ich noch eine Bank. Bank, ja, Bänder.
Eigentlich alles. Genau, ja, du bist auch ja auch aktuell noch so ein bisschen Powerlifting orientiert am Trainieren, oder? Beziehungsweise hast viele Komponenten aus dem Powerlifting noch implementiert.
Ja, also grundlegend schon, wobei das in Vergangenheit schon mehr war. Also ich hab ja in Vergangenheit auch Powerlifting-Wettkämpfe gemacht, möchte das in Zukunft auch noch weitermachen, aber mein aktueller Fokus ist schon mehr auf das Bodybuilding gerichtet. Aber für das nutze ich eben auch die Grundübungen bzw. die Wettkampfübungen zumeist eben als Tools für das Hypertrophie-Training, weshalb sich da auch nicht so viel verändert bei mir.
Ja, dann bietet sich's ja an. Also ich finde auch, man kommt schon gut mit klar. Also du weißt es ja selbst, ich bin in meinem Studio jetzt auch nicht so unbedingt bestens ausgestattet. Ne? Ist halt viel so mit Schnellzügen und so, aber das ist ja auch alles nicht groß irgendwas so. Wenn ich meinen Klienten irgendwas programme, mache ich eigentlich immer so Chest-Supported Row und weißt du, so alles, was so viel Unterstützung wie möglich hat. Und das ist bei mir halt eben relativ schwierig zu realisieren, weil entweder sind die Gewichte dann zu leicht bei gefühlt allen Maschinen und dementsprechend habe ich eigentlich so ein paar Kabelzüge, ne? So Beine geht eigentlich ganz gut und ja, das war's eigentlich halt, ne? Also wenn man Butterfly ist zu leicht, Brustpresse ist zu leicht, Schulterpresse ist zu leicht, ich habe keine Chest-Supported High Row, ich habe keine Chest-Supported Low Row, ich habe so eine normale Rudermaschine, die jetzt auch zu leicht ist, so eine Beinpresse, die ist zu leicht, so. Also ich bin auch irgendwie recht limitiert mittlerweile. Aber trotzdem kommt man anscheinend ganz gut klar.
Ja, ist cool, wenn man diese ganzen Maschinen hat, wenn man diese auch für sich nutzen kann. Aber ich glaube, man gewöhnt sich da auch immer relativ schnell an seine eigenen Umstände. Und solange man irgendwie alle Bewegungsmuster, die relevant sind für uns, abdecken kann, ist es eigentlich auch so eine Sache, wo man sich, denke ich, schnell anpasst.
Ich glaube auch, und dafür hat man halt auch andere Vorteile, die du jetzt zum Beispiel auch in der Garage hast, habe ich halt in meinem Gym, da ist nicht so viel los, weißt du. Wir haben so eine Karte, dann kann ich abends um 9 Uhr, bin ich quasi ab dann alleine, weil nur jeder, der so eine Karte hat, und da gehen halt echt nicht mehr viele. Und das hat schon so seine Vorteile, machst deine eigene Musik an, bist für dich so, kannst dich voll aufs Training konzentrieren, kein Gerät ist belegt und so weiter, das ist schon geil, weil wenn ich dann mal zum Patrick oder so nach Frankfurt fahre ins Studio und da ist es einfach so überrannt und du kommst dir vor wie im Zoo, so, das ist, hat auch so nicht nur Vorteile. Also ich weiß nicht, ob die Übungsauswahl, die man da irgendwie mehr hat, das Ganze ausgleicht. Also ist wahrscheinlich mal temporär so, mal temporär so, ne? Da hat man irgendwie immer mal wieder Bock auf was anderes, was Neues, aber ja, irgendwo gibt sich das Ganze dann nichts, glaube ich.
Ja, voll. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen vom Persönlichkeitstyp ab. Ich bin auch eher jemand wie du, der das dann genießt, relativ allein zu sein im Training, wirklich bei der Sache zu bleiben. Aber wenn du vielleicht jemand bist, der sich im Training auch gerne viel unterhält oder irgendwo auch mit dieser Ablenkung zurechtkommt, ist dann wahrscheinlich auch so eine Studiokette, die dann überlaufen ist, die vielleicht auch mehr Geräte hat, nicht so dein Problem. Aber andererseits hast du dann eben nicht diese Ruhe, die andere vielleicht eben genießen oder
Obwohl ich auch sagen muss, also ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, in einem Studio zu trainieren, wo andere ambitionierte Leute trainieren, ne, zur gleichen Zeit, das ist nochmal was anderes, wie wenn ich mit irgendeinem Random halt eben rede.
Ja, absolut.
Weil die Randoms halten mich meistens vom Training ab so und wenn jemand Gutes am Start ist, so, dann finde ich es auch mal ganz geil, wenn halt jemand mal nebendran steht, über die Technik guckt oder einfach der Aufenthalt der Person ist ja auch irgendwo schon motivierend, ne? Also so, wenn man immer alleine geht, so gerade bei einem Squat oder so oder bei einer Bench, du hast manchmal schon Angst, dass die Stange halt nicht mehr hochkommt, ne? Und dann hängst du halt alleine da. Das ist auch nicht immer von Vorteil, aber ja, gut.
Ja, ist ganz cool, wenn du so eine Community auch in deinem Gym hast, aber das selten. Ist in den seltensten Fällen selten. Leider der Fall, ja.
Gut, kurz vom Thema abgeschwiffen, aber heute wollten wir uns eigentlich mal kurz darüber unterhalten. Also ich wollte einfach mal, weil ich auch öfter wirklich selbst in Instagram gefragt würde, was überhaupt APM ist. Ne? By the way, APM ist quasi Freddys ja, Coaching, ne? Also Coaching-Agentur, kann man das schon sagen? Nee. Ja. Aber ja. APM, kannst du mal vielleicht kurz erklären, was APM ist, wann du das gegründet hast, wie lange du schon ein Coach bist? Weil das sind alles so Fragen, die ich auch immer wieder bei Instagram bekomme, wenn ich APM zum Beispiel irgendwo tagge.
Ja. Ja. Ja, okay. Also APM vielleicht mal zum Namen steht für Applied Performance Methods, weshalb wir das lieber APM nennen. Ist ein bisschen kürzer und einfacher, schon, sich zu merken. Das Ganze kann man eben als Unternehmen bezeichnen. Wir haben jetzt eben auch extra eine Gesellschaft, die dafür ausgerichtet ist, eben in Zukunft auch mehr auf Bildungsinhalte zu setzen, sodass wir dort eben auch beispielsweise jetzt mehr in die Richtung von Content gehen neben dem Coaching, sodass wir da eben auch im deutschsprachigen Raum was mehr noch beitragen als in der Vergangenheit. Das Ganze hat sich letztendlich so herausgebildet, dass, wenn man sehr weit zurückgeht, dass ich in meiner Jugend schon eigentlich Erfahrungen sammeln konnte mit einer Trainertätigkeit. Und zwar habe ich ja so in der Oberstufenzeit und auch schon davor als Co-Trainer im Fußball bei Jugendmannschaften gearbeitet. Habe da eigentlich schon immer so für mich herauskristallisieren können, dass es mir eigentlich Spaß macht, mit Individuen zusammenzuarbeiten und irgendwo zu versuchen, dass sich die Personen weiterentwickeln, eben auch beim Fußball in Teamform, als Gemeinschaft, um da irgendwo auch das Ganze voranzutreiben und eben auch mit diesen Einzelpersonen zu arbeiten und diese eben kennenzulernen und so auch irgendwo für sich herauszufinden, wie man mit verschiedenen Personen am besten zusammenarbeitet. Und das war sozusagen der initiale Faktor, der mir gezeigt hat, dass mir so diese Arbeit eigentlich Spaß macht. Und das hat sich dann letztendlich so weiterentwickelt, dass ich aufgrund relativ vieler Operationen und Verletzungen vom Fußball selbst weg bin und dadurch auch von dieser Trainertätigkeit weg bin. Und ich bin dann immer mehr zum Krafttraining geraten. Und dadurch, dass ich selbst ein relativ kompetitiver Mensch bin, heißt, genieße das einfach, Wettkämpfe zu absolvieren, mich darauf vorzubereiten, egal ob jetzt Bodybuilding oder Powerlifting oder damals eben für einen Spieltag beim Fußball, bin ich eben immer mehr in diese Richtung von Bodybuilding und Powerlifting gekommen und habe dann halt auch irgendwann gemerkt, so, dass im deutschsprachigen Raum, wo ich mich auch primär erstmal befunden habe, was das Heranholen von Informationen angeht, dass ja da relativ gespaltene Meinungen vorhanden sind, dass der eine eben dies sagt, der andere sagt das, was mich eben sehr lange Zeit sehr verunsichert hat, weil ich einfach keine Ahnung von der Materie hatte. Und irgendwann bin ich dann also mehr in die Richtung des amerikanischen Raums gekommen, bin dann auf so Leute wie Lane Norton, 3DMJ, Lyle McDonald gekommen. Also das sind so, wenn man möchte, so die Urväter von evidenzbasierten Kraftsport, Bodybuilding, Powerlifting etc. Und dann hab dann halt da gemerkt, so, die Leute sagen mir nicht unbedingt genau, was ich machen muss, sondern geben mir viel mehr Richtlinien vor, an die ich mich ungefähr orientieren kann, die eben basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch praktischen Erfahrungswerten sind. Und hab dann eben so für mich entdeckt, dass mir das auch Spaß macht, mich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen und dass mir das auch irgendwo Sicherheit gibt in dem, was ich mache, weil ich eben nicht mehr auf diese Autoritäten unbedingt angewiesen bin. Und habe dann eben auch gemerkt, dass das so im deutschsprachigen Raum nicht wirklich vertreten war. Und habe während dieser Zeit nebenbei auch schon mit Beginn meines Bachelorstudiums angefangen, durch erstmal eben so Trainerlizenzen zu machen und dann eben auch als Trainer zu arbeiten, in Studios zu arbeiten. Und bin dann sozusagen immer mehr in diese Nische gekommen von Bodybuilding etc. Habe dann in meinem Umfeld relativ vielen geholfen, aber wollte das irgendwo sozusagen in Anführungsstrichen in einem größeren Stil machen. Und 2016 habe ich dann den Johannes kennengelernt. Das ist sozusagen der andere Teil von APM. Und habe mich mit dem eben ausgetauscht, habe mich mit dem öfters getroffen, auch mit der ganzen Gruppe, die da sozusagen zugehört, aus dem Frankfurter Raum. Und wir haben dann eben relativ schnell gemerkt, dass wir ähnliche Ansichten haben, ähnliche Vorgehensweisen im Training etc. Und irgendwann habe ich dann in den Schluss gefasst, dass ich eben mehr in diese Richtung gehen möchte, Coaching, Bodybuilding, Kraft-Dreikampf, weil mich das eben selbst sehr interessiert hat und ich irgendwo auch dazu beitragen wollte, dass das im deutschsprachigen Raum mehr Anklang findet. Und bin dann auf Johannes zugegangen, ihm vorgeschlagen, dass man eben das zusammen angeht, weil es bei mir einfach vom Persönlichkeitstypen so ist, dass ich mich nicht unbedingt in den Vordergrund stelle gerne. Also ich würde zum Beispiel meine Webseite nicht gerne nach meinem Namen benennen, was ich aber nicht als negativ betrachte, sondern es ist einfach nicht meine Persönlichkeit und wollte das eben von Anfang an sozusagen so aufziehen, dass ich mich sozusagen was Größerem unterordne, auch wenn es sozusagen mein Ding ist. Und habe das dann eben mit Johannes so angefangen, haben angefangen, Leute zu coachen. Und so hat sich das dann letztendlich entwickelt. Seit 2017 machen wir das jetzt gemeinsam, genau.
Ja, krass. Ist auf jeden Fall so eine Trainerkarriere wie ein Bilderbuch eigentlich, ne? Also so angefangen erstmal so als Fußballtrainer, dann sich so ein bisschen in den Sport eingelesen, dann angefangen irgendwie selbst als Fitnesstrainer zu arbeiten, so den persönlichen Kontakt auch schon im Krafttraining zu haben und immer spezifischer geworden dann letzten Endes. Kannst du heute oder würdest du heute sagen, dass dir zum Beispiel die Arbeit, also so man auf so Fitnesstrainerscheine ist ja mittlerweile immer so ein schlechtes Licht eigentlich geworfen. Ich habe so das Gefühl, dass diesen Part will jeder überspringen. Ne? Also diese Hand-in-Hand-Arbeit irgendwo im Fitnessstudio, B-Lizenz, A-Lizenz, was weiß ich. Und am besten direkt halt eben in das Bodybuilding-Coaching einsteigen. Bist du der Meinung, dass das sinnig ist oder gehört das eigentlich auch mit dazu? Weil ich kenne zum Beispiel wenige, ich weiß jetzt nur nicht, ob das ist aufgrund von dem Trainer-Dasein, das du damals halt eben hattest, oder ob du dir das anders beigebracht hast, aber ich kenne wenige, die zum Beispiel Techniken so gut korrigieren können wie du. Also so auch einfach über Sprache, weil das ist ja immerhin noch ein Online-Coaching, was du anbietest aktuell, und über Sprache und vielleicht so eine Videoanalyse, eine Übung so auszukorrigieren, dass langfristig jemand wirklich die Technik beherrscht, ist natürlich auch eine Nummer für sich. Ne? Und ich kenne wenige, die das so gut anleiten können. Denkst du, das hast du aus der Zeit damals schon, dass du weißt, okay, hier und da muss ich die Leute korrigieren? Oder auch gerade Anatomie und so. Anatomie, Biomechanik, so die Grundkenntnisse.
Ja, also danke erstmal für das Kompliment. Ich kenne auf jeden Fall Leute, die das noch besser können, aber weiß es auf jeden Fall zu schätzen, dass du so darüber denkst. Ich denke auf jeden Fall, dass es mir geholfen hat, eben dieses 1:1-Training in physischer Form vor Ort in einem Studio eben zu machen mit Personen, auch mit Leuten, mit denen ich nicht mehr zusammenarbeite, weil sie einfach nicht das Zielpublikum darstellen. Dass mir das grundsätzlich schon geholfen hat, weil es dir eben nicht nur irgendwo dich in die Situation bringt, dass du Leute eben anleiten musst, die eben vielleicht mehr oder weniger Körpergefühl haben und vielleicht Erfahrung mit den Übungen sammeln konnten. Aber andererseits lernst du eben auch zu kommunizieren mit verschiedenen Leuten und irgendwo auch zu verstehen, dass du nicht mit jeder Person gleich kommunizieren kannst. Zum einen, weil das der Person vielleicht nicht zusagt, und andererseits, weil nicht jede Person die Inhalte gleich aufnimmt wie eine andere Person. Und das ist definitiv eine Sache, die man da lernen kann. Bei uns, so in diesem Online-Coaching-Bereich, ist es halt irgendwo so das Problem, dass du, wenn du es mit anderen Branchen vergleichst, nicht so diese starken Regularien hast. Also es gibt nicht diesen vorgefertigten Weg, was auch kein Vorwurf an die Personen ist, aber man überspringt halt schnell vermutlich gewisse Inhalte, die man sich ansehen sollte, die man lernen sollte und wo man auch mit praktischer Erfahrung sammeln sollte, bevor man in diesen Online-Bereich geht. Das muss eben nicht über ein Studium sein. Also ich wurde auch zum Beispiel schon gefragt, muss ich jetzt auch, keine Ahnung, Sport, Gesundheitswissenschaft studieren, Bachelor, Master und dann vielleicht auch noch ein PhD machen? Auf keinen Fall. Das ist nicht nötig, wenn du primär als Coach arbeiten möchtest. Aber ich glaube schon, dass irgendeine Art von Ausbildung sinnvoll ist, einfach um diese, wie du es auch schon angesprochen hattest, diese anatomischen, biomechanischen grundlegenden Erkenntnisse, die aneignest, um einfach zu verstehen, warum man beispielsweise gewisse Übungen auswählt oder eben auch nicht. Und irgendwo auch versucht, durch Erfahrungswerte zu lernen, wie man eben mit verschiedenen Personen kommuniziert und da irgendwo seinen Skill verbessert. Ich meine, ich mache das auch nicht seit 20 Jahren. Ich werde mich da auch noch wesentlich verbessern. Das ist zumindest mein Anspruch irgendwo. Aber ich denke, es ist eigentlich unumgänglich, wenn du langfristig diesen Beruf sozusagen praktizieren möchtest und auch Personen nicht schaden möchtest, dass du dir eben grundlegende Dinge aneignest, was eben meistens effizienter funktioniert, wenn du wirklich so einen gewissen vorgefertigten Weg gehst. Wie es gibt ja mittlerweile auch für diesen Online-Coaching-Bereich viele verschiedene Programme, die sozusagen in einem Diplom-Zertifikat
es gibt ja sogar was, jetzt über die Online-Trainer-Lizenz kannst du das ja sogar von zu Hause schon machen, ne? Also so einfacher geht's ja gar nicht.
Genau, also
muss man einfach sagen,
ey. Es gibt eben grundsätzlich viele verschiedene Möglichkeiten, und ich denke, dass so grundlegende Sachen wichtig sind, dass man die sich aneignet. aber einem irgendwo selbst im Hinterkopf behält, dass es kein abgeschlossener Prozess dann ist, sondern wenn du wirklich irgendwo auf dem neuesten Stand bleiben möchtest und deinen Klienten sozusagen möglichst zielorientiert arbeiten lassen kannst, auch Risiken minimieren kannst, dass dieser Lernprozess einfach kontinuierlich ist. Das hört einfach nicht auf.
Ich habe gestern nochmal ausgepackt.
Einfach wichtig ist. Ja, so auch diese grundlegenden Dinge müssen einfach wiederholt werden. Ich vergesse das auch alles, wenn ich das nicht akut immer verwende. Aber man muss da irgendwo auch Spaß dran gewinnen, ja, da sich auch kontinuierlich weiterzubilden.
Ja, aber da sind wir dann alle schon irgendwo der gleichen Meinung, zumindest die, mit denen ich mich öfter diesbezüglich austausche, zum Beispiel mit dem Arne, bei dem weiß ich auch, dass er halt eben auch diesen Trainer-Werdegang dann bis zum Personal Trainer erstmal gemacht hat, auch erstmal im Studio angefangen hat zu arbeiten, so Hand in Hand, und dann auch langsam halt in dieses Online-Coaching übergegangen ist. Und ich finde das auch interessant, wenn man gerade mit den Leuten sich unterhält, also bei denen man weiß, die haben so einen Werdegang gemacht, im Vergleich zu Leuten, mit denen man sich unterhält, also Online-Coaches, die den Werdegang nicht gemacht haben. So, auch so kommunikativ und vom Klientenfeedback merkt man das so ein bisschen, ne? Also ich gerade in Instagram bin ich ja doch so ein bisschen immer mal wieder angehauen von manchen Leuten, wie das Coaching halt eben läuft. Also sie stellen mir ja jetzt trotzdem Fragen, auch wenn sie bei jemand anderem sind. Und dann merkst du schon so langsam, wo die Zufriedenheit tendenziell größer ist und wo eher nicht, ne? Weil das Verständnis einfach nicht so da ist. Und man kann schon leicht sagen, also ich wage mich mal zu beurteilen, dass die Leute, die auch so eine einfache Ausbildung vorher gemacht haben, tendenziell besser klarkommen, also die Klienten, dass sie besser dort klarkommen. Und ich bin auch froh, dass ich jetzt vorher zum Beispiel erst den Physiotherapeut gemacht, wo halt eben so Fächer wie Physiologie drin waren, Anatomie, Biomechanik und so weiter und so fort, um einfach ein grundlegendes Verständnis dafür zu haben, so, ne? Also um nicht nur zu verstehen, irgendwie der Bizeps, der macht halt eine Flexion, so, ne? Sondern halt eben auch zu verstehen, der hat halt eben noch andere Funktionen, wenn man Gelenk anders einstellt, so, dann ändert sich da was, ne? Und das lernt man eigentlich nicht übers Internet so einfach. Ist einfach Fakt.
Ja, also ich gebe dir definitiv recht. Ich glaube, es gibt auch sehr gute Coaches, die nicht
auf
unbedingt diese Personal-Trainer-Schiene gefahren sind.
Man arbeitet sich auch
rein. Aber es ist halt letztendlich wichtig, diese irgendwo nicht sozusagen zu verwechseln, was einen guten Athleten ausmacht und was einen guten Coach ausmacht. Nur weil ich sozusagen selbst mit einer gewissen Strategie Erfolge erziele, heißt das nicht, dass ich unbedingt das Ganze auch auf jedes Individuum anwenden kann oder sollte. Und da muss halt irgendwo eine klare Linie gezogen werden. Klar, das kann sich auch oft überschneiden. Du siehst auch sehr viele gute Coaches, die sehr gute Athleten sind. Aber es ist einfach nicht das Gleiche. Und deswegen ist es letztendlich auch wichtig, irgendwo zu schauen, dass man sich nicht nur auf seine eigenen Erfahrungswerte beruft und sagt, das ist irgendwo die Legitimation, dass ich mit Leuten arbeiten kann, sondern dass man wirklich auch diesen Weiterbildungsprozess oder diesen Spaß am Lernen und diesen kontinuierlichen Prozess irgendwo einen gewissen Stellenwert zuweist.
Was ich auch noch ein wichtiger Punkt finde, den hatte ich mir auch hier aufgeschrieben, ist, dass man eventuell dann auch selbst während dieser Zeit anfängt, mit irgendjemand zu arbeiten, dem man halt eben oder dem seine Arbeit man sehr schätzt, ne? Also, dass man sich selbst einen Coach holt, einfach auch oder verschiedene Coaches sogar zum Teil, um einfach mal so verschiedene Herangehensweisen dann irgendwo auszutesten und dann ein bisschen zu ermitteln auch, was man auf sich selbst anwenden kann, ne? Also, das kann, denke ich, auch von Vorteil sein dafür.
Ja, absolut. Ich meine, wenn die Leute zum Beispiel diesen Begriff oder sehr viele Leute den Begriff evidenzbasiertes Arbeiten hören, dann impliziert das für viele, dass man sich nur auf Wissenschaft beruht. Aber bei evidenzbasierten Arbeiten, was eben ein Konzept aus der Medizin ist, geht es eben zum einen natürlich um wissenschaftliche Erkenntnisse, dass man die bestverfügbare Evidenz nutzt, aber es geht eben auch um praktische Erfahrungswerte und die Präferenzen des Klienten. Und wenn man sich diese praktischen Erfahrungswerte ansieht, wie viel Erfahrungswerte kannst du haben, wenn du Mitte 20 bist, im Vergleich zu jemandem, der das vielleicht schon viel länger macht, der auch die wissenschaftliche Erkenntnisse heranzieht, aber eben auch schon viel, viel mehr Fehler als du gemacht hast und daraus eben auch lernen konnte und irgendwo dann sozusagen diese Brücke schafft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und was ist gerade für dieses Individuum sinnvoll in der praktischen Umsetzung. Und das nimmst du halt auch oft einfach mit, wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest, die eben vielleicht nicht unbedingt viel älter sind als du, was auch irgendwo ein Faktor dann sein kann, aber die einfach andere Erfahrungswerte auch sammeln konnten. Und dadurch hast du natürlich dann auch nochmal vielleicht einen anderen Blickwinkel auf andere Dinge, selbst wenn du dich sehr viel mit dieser Materie beschäftigst.
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich war gerade so am Überlegen, ob ich damals, als ich zu dir gekommen bin, so eine krass andere Trainingsstruktur zum Beispiel oder einen anderen Blickwinkel auf das Training hatte, wie du es zum Beispiel hattest. Und ich glaube, es hat sich doch schon ein bisschen unterschieden. Und im Nachhinein bin ich ziemlich froh, weil ich jetzt so beide, also es ist jetzt ganz wichtig so, ich habe so eine Mischung bei meinem Coaching, glaube ich, so aus dem, was du mir immer so mitgibst und aus dem, wie ich es persönlich halt immer machen würde, ne? So, weil ich weiß, dass es so funktioniert, aber es sind einfach so kleine persönliche Punkte, die ich für mich als sehr, sehr wichtig erachte, ne? Aber die jemand anderes halt intrinsisch vielleicht auch gar nicht so verspürt, ne? Als wichtig. So. Ja. Und ich glaube, dann macht man auf einmal irgendwie so eine eigene Mischung, ne? Umso mehr der Kontakt auch zu anderen Personen da ist. Ich habe jetzt ja ein bisschen mehr mit dem Seba zu tun, mit dem Patrick und so. Da guckt man sich von jedem irgendwie immer so ein paar Sachen ab, ne? Und macht es dann zu seinem eigenen. Letzten Endes in dem Coaching. Also das ist mir echt schon deutlich aufgefallen, weil ich immer ein paar Ansätze halt richtig cool finde von manchen Leuten und die implementiere ich dann auch einfach so. Das ist schon ganz interessant. Ja. Und
ja, absolut, geht mir auch nicht anders.
Ja, das ist einfach so, man wird ja irgendwo beeinflusst auch, ob das jetzt absichtlich oder unabsichtlich ist, das ist dann nochmal die andere Sache, aber man unterliegt ja immer so ständigen Einflüssen.
Ja, absolut. Ist halt wichtig, das Ganze auch irgendwo dann zu reflektieren.
Auf jeden Fall. Ja. Wie viele Coaches hattest du jetzt persönlich selbst schon?
Einen richtigen Coach habe ich erst einen, auch meinen aktuellen eben. Und ich habe zum Beispiel mich auch schon von Johannes zeitweise betreuen lassen und sozusagen über meine Sachen drüber schauen lassen, weil ich ihm eben auch sehr viel anvertraue. Und er auch beispielsweise zu Beginn von LPM mir eben paar Trainingszyklen ausgearbeitet habe, dass wir sozusagen auch mehr auf den gleichen Nenner kommen, wie der andere sozusagen Dinge umsetzt. Aber so einen richtigen Coach an sich habe ich seit Ende 2018 und eben bis jetzt.
Ja. Genau, Brian, mein heißt. Für den einen oder anderen bekannt, für den einen oder anderen eher weniger. Ja, also die tiefer in der Materie drin sind, denen wird es bestimmt ein Begriff sein. Auf jeden Fall auch ein Elite-Coach, kann man eigentlich schon sagen. Ja, und bist auch soweit zufrieden mit ihm?
Ja, absolut. Also wenn man so ein Coaching eingeht, das ist ja immer so eine gewisse Unsicherheit, die man hat. Und das kann dann irgendwo dazu münden, dass die Erwartungen vielleicht übertroffen werden oder sie werden vielleicht untertroffen. Und ich weiß gar nicht, ob untertroffen Wort ist, egal.
Ja, doch, wir haben untertroffen,
ja. Ja, ich glaube, die Leute wissen schon was. Ich studiere keine Germanistik. Auf jeden Fall ist bei Brian so, dass ich sehr zufrieden bin, weshalb ich eben immer noch bei ihm bin. Ich bin sehr überzeugt davon, wie er arbeitet, wie er auch mit mir als Person interagiert. Und genau, also deshalb ist es auch eine Sache, wo ich definitiv noch dran festhalten werde, weil ich es eben persönlich auch sehr wertschätze, dass ich mich nicht zu 100% um mein eigenes Training kümmern muss. Es ist ja nicht letztendlich so, dass ein Coach sozusagen der Diktator in der Zusammenarbeit ist und sagt, was du zu machen hast. Und da gibt es keine Diskussionen, die dann letztendlich zu der Vorgehensweise führen. Es ist vielmehr so, dass es halt einfach wirklich eine Zusammenarbeit ist, so wie dieses Wort letztendlich auch schon suggeriert. Und ja, das weiß ich eben sehr zu schätzen, dass ich das nicht zu 100% selbst mache, dass ich irgendwo eben auch vielleicht so blinde Stellen, die ich selbst nicht sehen würde, durch Brian abdecke und mir da eben in meinem Alltag auch nicht zu viel Gedanken machen muss, weil sozusagen mein Alltag sich so oder so schon zu 99% aus Programming und sportwissenschaftlichen Inhalten kennzeichnet und dementsprechend ist es für mich auch eine ganz coole Entlastung. Klar, es ist natürlich auch mit einem monetären Aspekt verbunden, aber mir ist das Ganze eben dementsprechend das auch wert.
Hattest du das Gefühl, dass du dein Training auch irgendwie zerdenkst, wenn du das selbst programmen solltest? Also, dass du das Gefühl hast, so dann würde ich öfter an irgendwelchen Stellschrauben drehen, obwohl du das vielleicht gar nicht lang genug beobachtet hast?
Ja, definitiv. Ja. Also ich muss sagen, das hat sich über die letzten Jahre schon gelegt, auf jeden Fall. Vermehrt gelegt, ja. Aber es ist definitiv so, dass man natürlich, wie du auch schon meintest, von hier und da eben immer noch gewisse Einflüsse hat, die vielleicht auch so zu impulsartigen Reaktionen führen können, was nicht immer sinnvoll ist, wo ich mich eben auch nicht ausnehme. Ich bin sicher, dass ich das auch, weil ich einfach auch die Erfahrungswerte gesammelt habe, dass ich gute Fortschritte erziele, wenn ich das selber mache. Aber es ist trotzdem einfach so bezogen auf die mentale Ebene einfach eine gewisse Beruhigung, wenn man sich da weniger Gedanken macht und dementsprechend halt dem Trainingsprozess auch ein gewisses Vertrauen schenkt, ohne natürlich auch irgendwo blind zu werden für alles andere.
Ja, geht mir ja genauso. Also ich denke, jedem geht es eigentlich genauso, der sich einen Coach nimmt. Und ich glaube, dass viele auch von profitieren können, die es aktuell aber gar nicht denken. Ne? Also so, es sind auch viele Leute, die immer sagen, so ja, sie machen gerade den besten Progress, aber schreiben mir trotzdem irgendwie 3 Nachrichten in der Woche, ob sie das und das ändern sollen. Ja, ist halt dann fraglich so, ne? Und witzig ist es halt auch immer, ich weiß nicht, kriegst du bestimmt auch in Instagram die ein oder andere Nachricht, wenn Leute dir so einen Text schreiben, ne? So, die denken, die haben dir alle Infos gegeben, so die du wissen musst, um jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen zu können. Und dann schreibe ich einfach so, sorry, ich kenne dein Programming nicht. So, ich will darüber jetzt keine Aussage treffen, weil das einfach zu undurchsichtig immer noch ist, ne? So, und dann sind sie halt schon öfter mal abgefuckt, aber was soll ich denn machen? So, weißt du, ich kann entweder eine unvernünftige Antwort jetzt geben und sagen so, ey, mach das und das. Oder ich lasse es halt einfach direkt bleiben und die Leute fühlen sich halt nicht wohl damit. Aber ja, dementsprechend glaube ich, dass es wenigstens so ein Beratungsgespräch, wo man sich dann zusammen mit dem Coach oder mit irgendeinem Coach dann mal einen Trainingsplan vielleicht anschaut, dass sowas dann halt mal sinniger ist. Da muss man halt mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja.
Ja, also was da auch noch ein wichtiger Punkt ist, das, was du mit den Nachrichten angemerkt hast. Ich meine, sowas tritt auch noch zu Beginn einer Zusammenarbeit bei einem Coaching auf. Ja. Das ist kein Prozess, der sozusagen die 100%ige Effektivität und Effizienz erreicht, wenn man 2-3 Monate zusammengearbeitet hat, weil du eben nur diese 2-3 Monate mit einem gewissen kontrollierten Rahmen überprüfen kannst, evaluieren kannst, aber nicht weißt, ob du vielleicht auch noch blinde Stellen hast, die du einfach jetzt noch nicht erkennst bei der Person. Und weshalb das erfahrungsgemäß, wenn sich jemand für sowas interessiert, klar, du wirst wahrscheinlich auch schon zu Beginn irgendwie davon profitieren können, da bin ich mir sicher. Mhm. Aber die besten Zusammenarbeiten bzw. die besten Resultate entstehen einfach, wenn sowas längerfristig zustande kommt. Und ja, je kürzer man zusammenarbeitet, desto mehr ist es letztendlich auch irgendwo sozusagen würfeln, ob das letztendlich rauskommt, was man sich vorstellt.
Ja. Und jetzt hatte ich noch eine andere Sache, und zwar wollte ich noch kurz auf Trainingsprogramme zurückgreifen. Und zwar, mittlerweile ist es ja schon wieder fast aus dem Trend gerutscht. Also am Anfang war es ja wirklich so ein vorgefertigtes Programm, und jetzt gibt es ja sowas auch wie vom Sepp, so ein Trainingspedia oder so. Hast du damit schon Erfahrung gemacht, dass Kunden kommen, die mit Trainingsprogrammen trainiert haben, was da so die größten Fehler oder was daran vielleicht erstmal primär gut war und was aber auch so teilweise mit Fehlern behaftet war? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich glaube sogar ein Drittel aller neuen Kunden safe nach irgendeinem Trainingsprogramm trainiert hat. Safe. Und ich sehe einige Fehler, aber vielleicht deckt sich das ja mit dem, was du auch schon so beobachtest.
Ja, also ich glaube erstmal grundsätzlich, dass solche Programme auf jeden Fall für gewisse Personen sinnvoll sein können, weil sie dir einfach irgendwo auch einen Grundrahmen geben, den du vorher einfach nicht hattest und wo du vorher vielleicht irgendwo in Unsicherheit geraten bist, dir dementsprechend auch etwas mehr Sicherheit geben und auch eine Leitlinie, an der du dich orientieren kannst, die vielleicht zielführender ist als zuvor, was du letztendlich gemacht hast. Ja. Was ich eben auch häufig schon beobachten konnte, was auch nicht unbedingt eine Kritik an Trainingsprogrammen an sich ist. Es ist vielleicht einfach das, was ein Trainingsprogramm grundsätzlich an Limitationen hat, ist, dass die Person trotzdem irgendwo darauf angewiesen ist, erstmal das Ganze für sich irgendwo zu individualisieren. Und dafür ist natürlich auch ein gewisses Grundwissen und auch gewisse Erfahrungswerte nötig, die eben die korrekte Einordnung von gewissen Variablen eben zur Folge hat. Und du siehst halt häufig, dass Leute schon ein gewisses Grundverständnis eben gewinnen durch diese Programme und dass da auf jeden Fall sicher schon ein Fortschritt gegeben ist zu dem, was sie vielleicht vorher gemacht haben. Aber du siehst eben sehr häufig, dass beispielsweise, wenn man bei dieser polarisierenden Variable Volumen bleibt oder wenn man diese aufgreift, dass es halt oft so aufgegriffen wird. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, wie es kommuniziert wird von den Personen, die sozusagen die Leitperson für die Personen sind, die dann zu mir kommen. Aber es heißt dann halt einfach oft, ich mache einfach so viel, wie ich nur irgendwie verkraften kann. Und dann siehst du beispielsweise Fragebögen, die du bekommst zu Beginn der Zusammenarbeit, wo es dann heißt, ich mache 45 Sätze für die Brust und ich erhole mich davon super und mache auch gute Fortschritte. Dann nehme ich nicht sofort an, dass die Person mich anlügt, aber es ist auf jeden Fall irgendwo ein Indiz dafür für mich, dass man vermutlich dann genaueren Blick drauf werfen sollte. Und was du dann zum Beispiel häufig siehst,
das witzig ist es auch, ich finde erst so in letzter Zeit, also ich weiß, als ich damals gesagt habe, ich mache viel Volumen, war ich irgendwo knapp bei unter 30. So, ne? Und mittlerweile ist das halt eben schon bis 40, teilweise bis 50 Sätze so. Und ich frage mich, wo soll das denn hingehen irgendwo, ne? Also so damals war schon unter 30 Sätze, war für mich schon teilweise viel Volumen, ne? So. Also
ja, voll.
Der Trend, also, der geht ja immer höher und höher und höher und höher, aber es ändert sich ja nichts.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich das schon ein bisschen ändern wird in Zukunft. Ich weiß nicht, wie schnell sich das im deutschsprachigen Raum ändern wird. Du siehst halt gerade im englischsprachigen Raum schon die Entwicklung dahin, dass das Ganze ein bisschen differenzierter gesehen wird, einfach bedingt dadurch, dass du zwar diese Dosis-Wirkungsbeziehung hast zwischen Volumen und Hypertrophie und somit eben auch bis zu einem gewissen Maß mehr Ertrag hast durch mehr Arbeit, aber irgendwann kommst du halt einfach auf ein Plateau, wo du zwar immer noch Fortschritte und Hypertrophie, also Fortschritte im Sinne von Hypertrophie erreichst, aber nicht durch mehr Arbeit sozusagen mehr erreichst, obwohl du es vielleicht sogar verkraftest. Und irgendwann kommst du halt in diese Regression rein, weil man sich diese Glockenkurve, die das Ganze natürlich auch irgendwo vereinfacht, darstellt und nicht unbedingt
100%
symmetrisch in der Realität unbedingt sein muss. Aber es stellt auf jeden Fall dar, dass du sozusagen mehr machen kannst, immer noch Fortschritte erzielen kannst, aber gleichzeitig nicht unbedingt weniger Fortschritte erzielen würdest durch weniger Arbeit, vielleicht sogar mehr. Und das ist letztendlich auch das, was ich persönlich auch häufig einfach in der Praxis beobachten kann, um da vielleicht auch auf dieses Beispiel zurückzukommen. Diese Variable Volumen wird halt so auf das Podest gehoben, dass man blind wird für andere Variablen, wie zum Beispiel Bewegungsausführung. Wenn man dann sich ansieht, wie führt diese Person diese 40 Sätze Brust aus, ist eben diese relative Intensität gegeben, die wir irgendwo erreichen möchten, ist ein gewisser Bewegungsumfang gegeben, wie sieht die Bewegung an sich aus, arbeitet die Person überhaupt bei dieser Übung wirklich mit der Brust, die sie als Brustübung bezeichnet. Ja. Und da siehst du halt dann viele Sachen oft, die zusammenkommen, vorher vielleicht nicht beachtet wurden oder nicht so als relevant eingestuft wurden, was dann dazu führt, dass die Person vielleicht 40 Sätze irgendwie akkumulieren kann, aber das Ganze nicht mit wirklich dem Ertrag verbunden ist. Und du dann beispielsweise in den ersten Trainingszyklen relativ schnell erkennst, okay, die Person macht sogar bessere Fortschritte mit einem Drittel der Arbeit, aber du hast gleichzeitig die Bewegungsqualität erhöht, die Person trifft ungefähr die relative Intensität, die eingeplant ist, und du senkst natürlich auch wesentlich das Verletzungsrisiko, weil du viel weniger Arbeit verrichtest und diese Arbeit auch nicht unbedingt in diesem hohen Ermüdungszustand verrichtest.
Ja, vor allem.
Und das sind halt so gewisse Limitationen, die Person vielleicht einfach nicht erkennt, wenn sie sich sozusagen an diesen Leitlinien von den Programmen, die, wie gesagt, ihre Sinnhaftigkeit haben für gewisse Personen und auch Vorteile bieten können, aber einfach nicht alles abdecken zwangsläufig, was für die jeweilige Person unbedingt relevant ist.
Ganz wichtig für mich.
Und das sehe ich dann halt als wichtige Limitation.
Also wenn man sich das ist auch so ein Faktor, der komplett vergessen wird. Also wenn du 40 Sätze Rücken oder Brust oder so machen musst, ne, und dementsprechend sind ja die anderen Muskelgruppen auch hoch, ne. Es ist ja selten so, dass dann nur eine Muskelgruppe irgendwie mit 40 Sätzen gemacht wird und die andere halt mit 12. Macht dann ja keiner, weil, kommt einfach nicht vor, hatte ich bisher noch nicht gehabt, so dass irgendjemand dann eine andere Muskelgruppe so komplett runtergeschraubt hat. So, das ist dann ja auch meistens mit einer Arbeit über 20 Sätzen verbunden per se. So, und wenn man sich dann mal überlegt, jeden Tag irgendwie die eine Stunde, sagen wir mal, oder eineinhalb Stunden mehr Training, ne, 5 bis 6 Mal die Woche, so, das sind halt 9 Stunden in der Woche, ne, 6 bis 9, so. Und 6 bis 9 Stunden in der Woche, die einem an Freizeit fehlen, obwohl es nicht sein müsste, gegebenenfalls, ne. Ja. Und also mir persönlich ist es das auch gar nicht mehr wert, ne, weil das Leben halt eben mehr bietet, ne, und wenn man angenommen einfach mal diese 6 bis 9 Stunden noch ein bisschen mehr in Arbeit investieren würde, um sich mehr in die Thematik einzulesen und zu versuchen, das mehr zu verstehen, da hätte man innerhalb von einem Jahr, kann man sich hochrechnen, so, ne, wie viele Wochen haben wir im Jahr, 56, 53, so irgendwas in dem Dreh, ne, ja.
Keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, so irgendwas plus 50, glaube ich, aber...
Ja, macht Sinn.
Wäre viel, ne? Ist viel Zeit, ja, die man einfach... Ja. Also ich habe es gemacht, und ich war schon lange Zeit über 3 Stunden trainieren oder 3 Stunden, ne? Weil das auch so ein Trend war irgendwo. Ja. Und habe zum Glück irgendwann dann auch erkannt, auch mit dir zum Beispiel, dass es einfach nicht sein muss.
Ja, ich meine, also du kannst es ja auch aus verschiedenen Sichtweisen beleuchten. Klar, die Zeiteffizienz ist wesentlich geringer, aber die andere Frage, wenn man zum Beispiel sich nur auf diesen Trainingsprozess jetzt an sich konzentriert, ist das wirklich optimal für mich? Und viele haben eben die Annahme, dass wenn ich eben ein bestimmtes Maß an Arbeit verrichte, dass ich nie wieder weniger machen kann.
Ja,
und dass wenn ich weniger mache, dass ich dann weniger Resultate erziele. Und dieses Phänomen, was du beschrieben hast, dass du halt sehr viel Zeit sozusagen für keinen Ertrag investierst, das wird halt oft so aufgefasst, dass du sozusagen dann einen Kompromiss machst aus diesem Sport und deinen anderen Lebensbereichen. Ja. Aber das ist, finde ich, nicht unbedingt die Auffassung, die man haben sollte. Sollte das einfach nur ein bisschen differenzierter sehen, vor allem wenn man jetzt sich dieses leidige Thema Volumen ansieht, dass mehr, auch wenn ich es verkraften kann, nicht zwangsläufig besser ist. Und dass ich auch eventuell wesentlich zeiteffizienter arbeiten kann und vielleicht sogar bessere Resultate erziele. Das ist natürlich kein Prozess, der einfach ist. Das geht auch mit längeren Zeitfenstern einher, dass ich einfach systematisch betrachten kann, was führt letztendlich bei mir zu kontinuierlichen Fortschritten. Aber es ist definitiv eine Sache, wo man vermutlich einfach mal einen Schritt zurücksetzen sollte und wirklich über die letzten Monate begutachten sollte, okay, war das jetzt wirklich nötig, was ich gemacht habe? Oder ist es einfach sozusagen eine Narrative, die ich mir gebildet habe, dass ich mehr und mehr machen muss, um weiterhin Fortschritte zu erzielen? Und das ist einfach in 99,9% der Fälle, ist auch eine willkürliche Zahl, aber es ist zumeist einfach nicht der Fall, dass diese Vorgehensweise wirklich der effektivste Weg oder ein sinnvoller Weg für die langfristige Entwicklung von der Person ist.
Also mir fällt gerade noch zu diesem Volumenthema ein, ich glaube von James Krieger bei Weightology war mal ein ganz cooler Artikel, so der halt eben aufgezeigt hat, wie viele Personen tatsächlich oder ungefähr darlegt, wie viele Personen tatsächlich über dem angegebenen Volumen von 10 bis 20 Sätzen pro Woche profitieren können. Und ich meine, es gab Indize, dass 10% ungefähr davon abweichen, ne? Aber wir reden immer noch, die anderen bewegen sich immer noch zwischen 10% und 20% ungefähr, ne? Und die abweichen, die 10%, also ich bin mir fast sicher, ich weiß es nicht mehr genau, ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich das gelesen habe, aber die waren, glaube ich, auch nicht bei 40 Sätzen oder so. Ich glaube, das war dann irgendwo da drüber, weißt du, vielleicht mal 26 Sätze, vielleicht auch mal 30 irgendwo, ne? Obwohl das ja auch immer sehr muskelgruppenabhängig ist, auch wie ist die Mind-Muscle-Connection, so wie du eben schon gesagt hast. Also, wie gut kann man wirklich effektives Volumen auch erzeugen? Und was ich mich halt auch immer frage, so, man hat ja auch ein gewisses Session-Volume, das du einfach einhalten solltest, weil irgendwann wird's halt einfach nur noch zu Junk-Volume, wenn du halt so viel ballerst. Welchen Split macht man bitte mit 40 Sätzen Brust? So, willst du die viermal die Woche trainieren? Also da frage ich mich erstens schon wieder, wie geht das regenerativ, wenn du halt 10 Sätze zweimal hintereinander machst? Oder willst du halt 20 Sätze so in einem Training machen? Weißt du, weil es gibt Leute, die machen das ja bei den Push-Pull-Legs, dann machen dann 20 Sätze Brust. So. Ja. Aber über einen Fünfer-Split, da meckert jeder. Weißt du, so ist
es. Ja, also ich denke so, diese Erkenntnis, die ja auch primär durch James Krieger kam, dass eben dieses Volumen, was letztendlich bei einer Erhöhung auch mit einer Erhöhung des Trainingseffekts einhergeht, dass es eben nicht nur über die Woche limitiert ist, sondern im Durchschnitt eben auch oder grundsätzlich auch pro Einheit. Der Durchschnitt bewegt sich da eben irgendwo zwischen 6 bis 10 Sätzen, was wie gesagt erstmal der Durchschnitt ist. Aber wenn ich mein Trainingsprogramm auslege, würde ich nicht davon ausgehen, dass ich ein Outlier bin, weil die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel größer, dass ich im Durchschnitt bin. Vielleicht bin ich nicht
aber
im Durchschnitt,
aber es ist doch.
Es ist, ja, aber es ist vermutlich einfach grundsätzlich sinnvoll, irgendwo auch mit diesen Durchschnittswerten anzufangen. Ja. Es ist kein Gesetz, dass du zwischen 10 bis 20 Sätzen die besten Trainingseffekte erzielst, aber es ist vermutlich einfach ein guter
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Startpunkt, dass du von mehr profitieren kannst, steht außer Frage. Aber das muss eben systematisch letztendlich über längere Zeiträume begutachtet werden. Weil wenn du einfach zu schnell zu viel Variation reinbringst, weißt du letztendlich nicht mehr, was war letztendlich das, was diesen Stimulus gebracht hat und was war einfach nur sozusagen ein Störsignal. Wo Leute, was auch grundsätzlich schwer ist. Also ich bin ja auch durch diese Phasen gegangen, wo ich alle 2 Wochen mein Training über den Haufen geworfen habe und einfach alles verändert habe. Wenn ich grundsätzlich einfach so vorgehe, ist es halt wesentlich schwerer, wirklich für mich zu erkennen, was ist bei gleichbleibenden Umständen oder ähnlichen Umständen wirklich das, was mir kontinuierlichen Fortschritt ermöglicht. Ja. Und das ist eben eine Sache, die finde ich vermutlich am besten raus, wenn ich irgendwo mit diesen Durchschnittswerten beginne und dann einfach wirklich systematisch über die Zeit begutachte, wie ist die Trainingsreaktion und auch versucht, da irgendwo Vertrauen in den Prozess zu bringen, anstatt irgendwo die Angst zu entwickeln, irgendwas zu verpassen, wenn ich nicht mehr mache. Weil wenn man sich kurze Zeitfenster anschaut, dieses Mehr an Arbeit, wenn ich von 10 auf 20 Sätze gehe und die von denen immer noch profitiere, wird es nicht so sein, dass ich die doppelten Fortschritte mache, sondern vielleicht etwas mehr. Aber es ist nicht so, dass ich innerhalb von einem Monat dann statt 1 Kilo Muskelmasse 5 Kilo Muskelmasse oder 2 Kilo Muskelmasse aufbaue, sondern es sind einfach gewisse Nuancen. Und um diese Nuancen für mich irgendwo herauszukristallisieren, muss ich dem Ganzen eben mehr Zeit geben.
Ja, da habe ich auch noch zwei Dinge, wo ich gerne noch drüber sprechen wollen würde, und zwar in dem Kontext auch Overlap Volume, das meiner Meinung nach auch komplett einfach missachtet wird, also aber so komplett, ne? Also so ein Satz Lat ist irgendwie nur ein Latzug, ne? So, ja. Und ein Satz Traps ist halt eben, keine Ahnung, nur Shrugs oder so. Also ich weiß nicht, wie. Da habe ich auch schon alles Mögliche gesehen. So Arme zum Beispiel werden komplett immer nur als Arme angesehen. Ganz wenige Personen, die wirklich mal sagen, okay, hier habe ich schon Bankdrücken gemacht und das geht vielleicht auch ein bisschen auf den Trizep. Nehme ich selten wahr halt auch. Und dann kommt es trotzdem zustande, dass ganz viele Leute halt 20 Sätze Arme haben, aber irgendwie schon 12 Sätze Bench in der Woche haben, was halt meiner Meinung nach fast ein Übertrag von 1:1 sein kann auf den Trizep, werden einfach gar nicht so implementiert. Und wenn man sich das Ganze dann nochmal anschaut, ne, dann kommen halt eben wirklich so Dinge raus wie, keine Ahnung, bis bei 35 Sätzen Arme die Woche. So, jeweils, ne? So, und machst aber keine Fortschritte in den Armen, weißt du? Wie stehst du zu dem Thema Overlap Volume und wann kannst du vielleicht sagen oder wann würdest du sagen, dass man eine Übung auch als Übung für eine andere Muskelgruppe sehen kann? Und wann eher nicht? Also so, und wie sollte man das im Programming vielleicht anwenden? Ne? Das ist auch so ein bisschen, man kann es ja nicht immer 1:1 übertragen, so, aber ungefähr abwägen kann man, denke ich, schon.
Ja.
Ja, wie gehst du da vor?
Ja, also es ist, glaube ich, ziemlich schwer, das wirklich so zu beurteilen, dass das irgendwo dann auch die Realität darstellt, sondern wir können einfach viel mehr irgendwo versuchen, uns da anzunähern. Und da scheint es eben so, dass wenn man zum Beispiel einen Latzug nimmt, dass basierend auf den Erkenntnissen, die wir eben aus der angewandten Sportwissenschaft haben, dass es vermutlich, wenn man zum Beispiel das Session-Volumen betrachtet, sinnvoll ist, das wirklich 1:1 zu betrachten, nicht nur für den Lat, sondern eben im Verhältnis auch zum Bizeps, weil ich eben auch durch eine große Range of Motion im Ellenbogengelenk gehe. Es ist natürlich so, dass je weiter fortgeschritten ich bin, dass ein Bizeps-Curl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wesentlich mehr Stimulus bringt als eine Ruderübung. Allerdings belaste ich diese Muskelgruppe trotzdem, weshalb das irgendwo auch zumindest zu einem gewissen Teil irgendwo dazu beiträgt, zum Trainingseffekt an sich, weshalb ich diese Überlappung auf jeden Fall beobachten würde. Also ich würde mir grundsätzlich einfach schauen, welche Muskelgruppen belaste ich mit dem Gelenk, bei welchen Muskelgruppen gehe ich durch eine relativ große Range of Motion, wo ich eben auch erwarten kann, dass ich die Muskelfasern adäquat belaste. Mhm. Und dann würde ich eben schauen, dass ich vor allem innerhalb einer Einheit diese Überlappungen beachte und schaue, dass ich eben nicht wesentlich über diese 10 Sätze gehe, wenn ich diese 1:1-Methode nehme. Wenn man zum Beispiel mal ein Oberkörpertraining, klassisches Oberkörpertraining nimmt und ich bereits beispielsweise 8 Sätze Pull mache, würde ich vermutlich nicht 6 Sätze Isolationsübungen für den Bizeps integrieren. Ja. Es kann zwar sein, dass ich davon profitiere, aber Gesundheit,
danke dir.
Ich würde vermutlich schauen, dass ich entweder diese Isolationsübungen etwas auslagere. Da kann es dann beispielsweise Sinn machen, dass ich solche Isolationsübungen nochmal bei diesem Oberkörper-Unterkörperplan, was wir jetzt nur als Beispiel genommen haben, dass man diese Isolationsübungen an einem Unterkörpertag macht, um da einfach die Arbeitsqualität und den Ertrag hochzuhalten. Mhm. Das wird vermutlich nicht zu 100% gelingen, dass man das irgendwie adäquat abbildet. Allerdings würde ich schon versuchen, irgendwo im Hinterkopf zu behalten, dass ich bei gewissen Übungen eben auch gewisse Überlappungen habe, die eben in diese Überlegung mit einfließen sollte, wie hoch ich letztendlich dieses Volumen pro Einheit auslege und letztendlich auch, um zu beurteilen, wie viel Stimulus ich über eine Trainingswoche letztendlich auf die jeweilige Muskelgruppe bringe. Das ist, wie gesagt, klar, wie weiter fortgeschritten ich bin, desto weniger werde ich vermutlich auch bei einer Ruderübung für das Bizepswachstum profitieren oder da viel anrichten. Aber es ist definitiv eine Sache, die eine gewisse Überlappung mit sich bringt, weshalb das auch irgendwo Beachtung finden sollte.
Also witzigerweise ist es natürlich auch ein bisschen abhängig, oder witzigerweise kann man eigentlich nicht, ich glaube, das ist auch kein Wort, witzigerweise. Ja.
Habe ich auch schon oft
benutzt. Ja, auf jeden Fall. bei mir auch lustig zu sehen war, dass zum Beispiel meine Arme halt immer schon relativ stark waren und zum Beispiel mein Rücken und auch die Brust relativ schwach im Verhältnis. Also damals zumindest, zu den Trainingsanfängen. Und ich habe nicht unbedingt mehr Arme gemacht wie irgendwie was anderes, ne? Aber ich habe meine Arme bei jeder Übung mehr benutzt. Ich habe, keine Ahnung, gerudert, normal mehr aus dem Bizep. Ich habe Latzug gemacht, mehr aus dem Bizep. Bei Überzügen habe ich aus dem langen Trizepkopf gearbeitet. Bei der Bench habe ich fast alles aus dem Trizep und der vorderen Schulter nur geholt. Keine Ahnung, heutzutage weiß ich gar nicht mehr, wie das ging überhaupt. Aber die Arme, die waren halt schon immer richtig gut oder die wurden schnell richtig gut. Wohingegen der Rücken und die Brust weniger gut waren, ne? Und das schiebe ich jetzt nicht mal unbedingt auf die Effekt oder die isolierten Sätze bei Bizep und Trizep, sondern halt auch wirklich, weil ich so krass viel über die anderen Übungen akkumuliert habe. Und ich denke, wenn man gerade noch am Anfang seiner Trainingskarriere ist, dass das halt eben auch oftmals zu einem Problem führen kann. Und wenn man dann das Overlap Volume jetzt nicht unbedingt beachtet, so, dann hast du auf einmal relativ schnell dicke Arme eventuell, ne? Oder du schaffst es halt wirklich direkt eine Mind-Muscle-Connection zu der Muskelgruppe aufzubauen, die du trainieren willst, dann hast du das Problem halt eben nicht, aber es kann auch so laufen. Ja, also ja, spreche absolut. Ich echt aus Erfahrung, das war bei mir halt immer das Problem.
Ja, es kommt ja auch irgendwo darauf an, wie du letztendlich auf ein bestimmtes Maß an Arbeit ansprichst. Es kann zum Beispiel sein, dass du einen 45er Ärmel aufbaust, ohne jemals in deinem Leben mehr als 2 Sätze Curls gemacht zu haben in der Woche. Aber es kann auch einfach sein, dass du durch diese Überlappungen, die so oder so entstehen, klar, du kannst natürlich einen gewissen Muskel mit der Zeit im besten Szenario besser ansteuern, einfach weil deine Bewegungsausführung verbessert wird. Aber eine gewisse Überlappung wird immer bestehen. Ich meine, der Latissimus beugt nicht im Ellbogengelenk, weshalb da zumindest zu einem gewissen Teil immer eine Überlappung da sein wird. Da muss man natürlich auch irgendwo für sich schauen, was über die Zeit für den jeweiligen Trainingsstand angemessene Resultate bringt. Ja. Und das kann sich natürlich auch von Individuum zu Individuum sehr stark unterscheiden, weil, wie gesagt, diese genetische Prädisposition trägt eben auch einen enormen Beitrag, wie ich mich von einem bestimmten Maß an Arbeit anpasse. Ja. Und wenn ich vielleicht sozusagen ein Low Responder bei Low Volume bin, kann es natürlich schon sein, dass ich einfach von mehr Arbeit, oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich mich vermutlich, wenn alle anderen Komponenten passen, dass ich von mehr Arbeit vermutlich auch mehr profitiere. Mhm. Aber das muss sicherlich dann auch irgendwo dann auch im individuellen Kontext abgestimmt werden. Mhm. Und wie du schon angesprochen hast, wenn du von Anfang an gute Arme hast, aber vermutlich oder vielleicht einen schlechten Rücken, ist es vermutlich sinnvoller zu schauen, wie viel muss ich vielleicht für die Arme machen, um weiterhin trotzdem noch kontinuierliche Fortschritte zu erzielen, aber vielleicht mache ich da nicht unbedingt viel mehr und schaue einfach, was kann ich für den Rücken machen, dass ich da, dort eben kontinuierlichen Zuwachs erkenne oder vor allem auf kurzfristiger Basis einen Zuwachs der Leistungen in den jeweiligen Übungen.
Ja, bringt. Ja, und jetzt ist noch ein Thema, das ich auch sehr, sehr wichtig in dem gleichen Kontext finde, und zwar die Intensität und die relative Intensität, mit der Übungen ausgeführt werden. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute das nicht zusammen sehen. Also die sehen immer nur Volumen, die sehen Intensität, die sehen eine RPI. So, aber dass diese ganzen Puzzlestücke eigentlich zusammengehören und man nur im Zusammenspiel quasi so den besten Ertrag rausholen kann, das ist vielen gar nicht bewusst. Also so nehme ich das zumindest wahr. Und oftmals habe ich dir auch im Podcast schon gesagt, kommt es mir so vor, dass es mittlerweile in der Natural Bodybuilding Szene, besonders in der Natural Bodybuilding Szene, mehrere Lager gibt irgendwie. Es gibt so Lager, die gehen über die Intensität, es gibt so Lager, die gehen halt eben maßgeblich übers Volumen und manche auch wirklich so über die relative Intensität und halt eben so eine Load-Steigerung, ne? Zum Beispiel, wo es halt eben oft nach Intensität riecht, ist in Wien, ne? So, da fällt es mir halt eben besonders auf, dass die Leute halt tendenziell weniger Volumen fahren. Ja, also das, was man so in der Öffentlichkeit halt eben mitbekommt, ne, das kenne ich auch von keinem so 1:1 das Programming. Aber wenn ich so Trainingsprogramme sehe, dann ist da manchmal zwei Übungen, zum Beispiel ein Satz oder zwei Sätze bei einer Übung. So ein Satz Squats auf 10er oder 10 bis 12 und ein Satz Squats Topset irgendwie 4 bis 6. So sehe ich da oftmals Pläne, ne, aber die werden halt auch gescheppert, ne? Also da ist auch meistens dann nichts unter einer RPI 9 drin in diesem Programm. Und kannst du ungefähr sagen, wie man sowas implementieren sollte? Also wie man da das Volumen ein bisschen anpassen sollte, wenn man halt eben wirklich dauerhaft sehr, sehr intensiv trainiert? Oder auch umgekehrt, gibt es da irgendwie so eine Richtlinie, die man Leuten mitgeben könnte, okay, wenn du halt eben 20 Sätze machen willst, dann solltest du dich eher irgendwo bei RPI 6 bis 8 vielleicht aufhalten und wenn du halt eben von Sätzen runtergehen willst, dann musst du halt die RPI oder die Intensität allgemein ein bisschen hochfahren.
Ja, also ich gebe dir definitiv recht, man kann schon irgendwo gewisse Lager erkennen.
Was per se nicht schlecht, glaube, ist, also so...
Was, ja, ich meine, jeder hat irgendwo andere Präferenzen und Erfahrungswerte und das leitet dann natürlich irgendwo auch die Trainingsplanung. Mhm. Es ist definitiv so, wenn ich weniger Arbeit verrichte, jetzt, wenn wir die Arbeit über Arbeitssätze quantifizieren, wenn ich weniger verrichte, kann ich mich natürlich auch vermutlich in höheren Intensitätsbereichen aufhalten und mich davon eben erholen und mich auch positiv anpassen. Andererseits, wenn ich sehr, sehr viel Volumen leicht akkumuliere, ist es logisch, dass ich vermutlich nicht so intensiv trainieren kann, weil das Maß an Gesamtstress vermutlich dann so hoch ausfällt, dass ich, vielleicht kann ich mich noch gerade regenerieren, aber ich kann mich vielleicht nicht mehr positiv anpassen. Mhm. Dementsprechend muss das natürlich irgendwo schon dementsprechend gesteuert werden, welchen Ansatz ich da verfolge. Ich würde das grundsätzlich halt so oder so in dem Sinne individuell betrachten, welche Übungen ich ausführe, wie hoch mein Trainingsstand ist, heißt, wie lange trainiere ich und grundsätzlich, wie viel Arbeit verrichte ich natürlich, was wir jetzt am Anfang schon angesprochen hatten. Und bei Grundübungen ist es so, dass ich zum einen vermutlich diese maximale Faseraktivierung schon zu einem früheren Zeitpunkt erreiche als bei Isolationsübungen und das sich vermutlich irgendwo so im Bereich von RPI 5 bis 8 einfindet. Klar, RPI 5 ist schwer zu quantifizieren, weshalb es vermutlich Sinn macht, sich irgendwo im Bereich von RPI 6 bis 8 irgendwo zu bewegen, bei diesen klassischen Grundübungen, weil du natürlich auch wesentlich mehr systemische Ermüdung akkumulieren kannst, wenn du bei diesen Übungen sehr nah am Muskelversagen arbeitest. und gleichzeitig natürlich auch die Verletzungsgefahr etwas höher ist, als wenn ich mich beispielsweise an eine Bizeps-Curl-Maschine setze und da all out gehe. Ja. Und das ist schon mal, denke ich, so eine gewisse Differenzierung, die getroffen werden sollte. Also ich würde mich grundsätzlich nicht unbedingt in Lager positionieren, wo man sagt, okay, man macht, in diesem Lager macht man immer API 7 oder API 8.
So ist es
und
ja.
In diesem Prinzip Lager macht man.
Ja, auch nicht.
Glaube ich auch nicht. Ich habe da jetzt auch nicht den hundertprozentigen Einblick, will da einem auch, will auch kein Strohmann-Argument machen und sozusagen sagen, was die andere Person macht, obwohl sie es nicht macht. Aber grundsätzlich würde ich das eben, dieses Thema relative Intensität, etwas differenzierter betrachten und eben zum einen schauen, welche Übung führe ich aus und auf welchem Trainingsstand befinde ich mich. Der Trainingsstand ist insofern relevant, weil du eben als fortgeschrittene Person vermutlich diese Faserrekrutierung, die eben wichtig ist, weil diese mechanische Spannung, die wir sozusagen auch durch das Volumen quantifizieren, soll ja letztendlich auf die Fasern kommen, die das größte Potenzial für Wachstum haben. Und das wird irgendwo durch die relative Intensität gesteuert, weshalb das auch irgendwo ein sehr wichtiges Puzzleteil ist in diesem ganzen Konstrukt der Trainingsplanung für Hypertrophie. Mhm. Und deswegen würde ich eben schauen, welche Übungen mache ich. Heißt, bei Grundübungen würde ich mich eher im Bereich von 2 bis 4 Reps in Reserve einfinden, wenn ich vielleicht noch nicht so fortgeschritten bin, vielleicht bei API 7 bis 8, um einfach auch
sicher zu gehen,
zu gewährleisten, dass ich diese API erreiche, diese relative Intensität. Mhm. Und als Fortgeschrittener kann ich mich vielleicht eher im Bereich zwischen API 6 und 8 bewegen, weil man eben gesehen hat, dass sich da eben das Muskelwachstum nicht wirklich unterscheidet im Vergleich zum Muskelversagen. Und ich, wie gesagt, wenn ich das im Gesamtkonstrukt der Trainingsplanung mir anschaue, was ich mit einem Satz bis Muskelversagen bei einer Kniebeuge anrichten kann, dass es vermutlich nicht sinnvoll ist, das zumindest als Standard einzuplanen. Klar, ich kann auch mal bei solchen Übungen zum Versagen gehen, einfach auch um relative Intensität ein bisschen besser zu evaluieren zu können. Aber ich würde vermutlich im Kontext Hypertrophie dort eben eher ein paar mehr Reps in Reserve lassen. Bei Isolationsübungen würde ich mich dann viel mehr im Bereich zwischen API 8 und 10 bewegen, was dann auch so ein bisschen auf den Wiederholungsbereich ankommt. Je mehr ich mich in einem moderaten Bereich bewege, vielleicht bei API, bei im Wiederholungsbereich von einem 5 bis 12 Repetition Maximum, muss ich tendenziell nicht so hoch so nah ans Muskelversagen gehen wie bei einem Satz, den ich vielleicht bis 30 Wiederholungen ausführe, einfach um da zu gewährleisten, dass ich auch diese Faseraktivierung habe und eben diesen mechanischen Reiz erzeuge. Aber ich würde, wie gesagt, das grundsätzlich schon differenziert sehen. Und klar, wenn ich diesen Ansatz verfolgen möchte, dass ich sehr wenig Volumen mache, kann ich vermutlich auch einfach mehr Intensität verkraften, was aber nicht heißt, dass ich zwangsläufig bei jedem Satz mehr Stimulus habe. Und wenn ich eben sehr viel Volumen habe, muss ich eben aufpassen, dass das Volumen nicht so einen Stellenwert einnimmt, dass ich die relative Intensität vernachlässige. Und wenn sozusagen diese beiden Gesichtspunkte irgendwo kombiniert werden, ist es zumeist automatisch so, dass ich mich tendenziell mehr in einen moderateren Bereich vielleicht bewege, als ich zuvor vielleicht mich eingefunden habe hinsichtlich des Umfangs. Ja.
Ist es aber ganz witzig, wenn man diese beiden Lager in Anführungsstrichen halt eben so beobachtet. Ne? Es gibt die einen, die machen einfach 40 Sätze so, alles so API 6, 7, ne? Weil ganz ehrlich, es macht keiner irgendwie 20 Sätze Kniebeuge in einer API 8. So, also keiner ist falsch gesagt, aber wenige traue ich denen das zu. Und dann gibt es die anderen, die, keine Ahnung, 10 bis 14 Sätze pro Muskelgruppe machen und sich halt komplett wegscheppern in den 10 bis 14 Sätzen oder was auch immer. Und im Endeffekt kommen sie dann doch auf ein ähnliches Ergebnis. So, ne? Ich finde das mega interessant zu sehen, ne? Wie vielfältig Krafttraining eigentlich sein kann und wie das halt eben alles angewandt werden kann. Und da sehe ich dann auch wiederum ein Problem halt eben in diesen Trainingsprogrammen, die diese Variablen eigentlich nicht wirklich zusammenpflücken können, auf das Individuum angepasst. Ne? Also da muss man sich, glaube ich, schon sehr, sehr gut kennen, um wirklich zu wissen, so wie man diese ganzen Stellschrauben einstellt, um das Beste dann rauszuholen. Also so.
Absolut. Also um da vielleicht das nochmal ganz kurz aufzugreifen, grundsätzlich sehe ich im Krafttraining einfach diese Variable Kontinuität als die absolut wichtigste Variable an, solange das Training irgendwo progressiv ist, weil du einfach mit einem Trainingszyklus oder mit einem Trainingsjahr, das vielleicht sehr extrem ausgelegt war, wo du vielleicht andere Lebensbereiche vernachlässigt hast und das dir gewisse Resultate gebracht hat, aber was einfach nicht langfristig durchführbar ist, so ein Ansatz wird dich nie zu deinem zum Entfalten deines eigenen Potenzials führen. Und wenn du irgendwann merkst, okay, mir macht das einfach vielleicht sogar gar keinen Spaß, so viel Volumen zu akkumulieren, dann wirst du vermutlich zwar in der Theorie in einem kurzen Zeitfenster weniger Fortschritte erzielen, aber du wirst langfristig am Eisen bleiben und dadurch eben deutlich mehr Fortschritte erzielen, als wenn du quasi kurzfristig einen optimalen Ansatz in der Theorie gefahren bist, aber dieser einfach nicht für dich durchführbar ist.
Geht es ja dann auch wieder um Adherence so. Ne?
Ja, absolut. So, ja. Also das, man muss irgendwo schon, finde ich, für sich irgendwo Erfahrungswerte sammeln, auch über einen längeren Zeitraum, um beurteilen zu können, was macht mir Spaß, was funktioniert für mich. Aber man sollte sich dann auch nicht zu stark von anderen Personen beeinflussen lassen, die vielleicht einen komplett anderen Ansatz fahren, dafür auch ihre Legitimation haben.
Ja.
Und einfach schauen, dass man für sich diesen Spaß beibehält, dass man sieht, okay, ich mache mit meinem Training Fortschritte, aber ich behalte gleichzeitig auch den Spaß, erfülle irgendwo so meine intrinsischen Ziele, dass ich auch einfach bei der Sache an sich aufgehe und nicht nur unbedingt dieses Endresultat sehe. Weil wenn ich mich da zu spezifisch darauf konzentriere, wird es vermutlich so sein, dass du der nächste Typ bist, der mit Mitte 30 irgendeinem Jüngeren erzählt, oh, ich habe damals auch Krafttraining betrieben, aber es ist ja so extrem und so aufwendig, deswegen trainiere ich nicht mehr. Ja. Das sind halt so diese Extreme, die einem oft suggeriert werden, die das Ganze nicht wirklich durchführbar machen für einen Großteil der Leute, die aber auch langfristig gesehen einfach vermutlich nicht das Optimum darstellen. Und deswegen ist es cool, wenn man diese Durchschnittswerte hat und sich davon irgendwo für den initialen Ansatz beeinflussen lassen kann, aber dann sollte man sich irgendwo auch auf die eigenen Umstände und auf die eigenen Präferenzen konzentrieren, was eben auch so ein elementarer Ansatz von oder elementarer Bestandteil von dieser evidenzbasierten Vorgehensweise ist, weil Wissenschaft, wie gesagt, eine Säule ist, aber die Präferenzen des Individuums sowie die Erfahrungswerte eben auf der gleichen Ebene sind und ich diese Dinge irgendwo kombinieren muss, um für mich den besten Ansatz zu finden.
Also, wen ich hierbei auch als cooles Idol sehe, der da, finde ich, auch eine sehr, sehr gute Meinung drüber hat, ist Eric Helms einfach. So, Dr. Eric Helms, so, der beschreibt das ja auch in seinen Büchern, finde ich, ganz neutral eigentlich, ne? Es muss immer irgendwo ins Leben passen, so, und nicht das Leben ins Bodybuilding. So, ne? Also so, da finde ich, ist der auf jeden Fall eine Person, die das ganz gut nach außen transferiert, oder?
Ja, absolut, gebe ich dir recht. Ich meine, vielleicht wird der eine oder andere das so auffassen, dass man sozusagen Abstriche macht, bei diesem Sport zu bleiben. Aber man muss letztendlich diese Nebeneffekte auch betrachten. Ja. Wenn ich selbst merke, okay, ich mache vielleicht mit einem gewissen Ansatz Fortschritte, aber er beeinflusst mich so krass, dass ich andere Dinge vernachlässige, werde ich irgendwann auch so ein gewisses Reaktanzverhalten gegenüber dem Sport entwickeln und irgendwo auch ein negatives Bild gegenüber diesem Sport entwickeln und dadurch irgendwann auch so diese Verbindung dazu verlieren, obwohl ich vielleicht einen super in der Theorie optimalen Ansatz gefahren bin, der mich aber langfristig einfach nicht bei der Sache hält und eben andere Lebensbereiche negativ beeinflusst, die dann wiederum den Sport negativ beeinflussen. Also man darf das einfach nicht so isoliert sehen, weshalb da diese individualisierte Vorgehensweise schon immens wichtig ist. Ja,
krass. Freddy, wir haben 1:10 jetzt über ein Thema gesprochen, das wir eigentlich nur mal kurz anschneiden wollten. Ja, vielleicht noch zum Abschluss ganz kurz meinerseits. Ich finde es trotzdem ganz geil, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also mit Trainingsprogrammen, mit Büchern, mit Infoprodukten, mit Social Media. Das ist per se nicht alles schlecht. Also nur weil wir da jetzt ein paar Kritikpunkte äußern, die für euch wahrscheinlich wichtig sind, weil man dann auch eben versteht, dass ein Trainingsprogramm halt eben nicht für jeden einfach funktionieren kann, auch wenn das individualisiert in Klammern ist. Dennoch ist es extrem geil, dass es so Leute auf YouTube gibt wie Jeff Nippert, wie Brozap und so weiter und so fort und die auch Infoprodukte machen, weil es macht uns die Arbeit auch leichter, ne? Also ich muss kaum noch jemand erklären, was ein Deload ist. Ich muss kaum noch jemand erklären, was eine RPE ist. Ich muss kaum noch jemand erklären, so wie manche Übungen ausgeführt werden, so, weil das Grundkonstrukt eigentlich schon immer stimmt und man eigentlich nur immer so kleine Anpassungen noch machen muss, die allerdings halt langfristig wichtig sind, ne? Aber die Leute machen, glaube ich, schon 80% mehr richtig als vorher, ne? Es ist absolut immer nur so, dass Ding Volumen und Objektivität vielleicht auch so ein bisschen, was bei vielen ein Problem darstellt. Aber grundlegend bin ich extrem froh, wie sich die Szene allgemein entwickelt. Und ja, ich denke, mit einem Trainingsprogramm auch, um da nochmal so ein kurzes Resümee zu fassen, können auf jeden Fall Leute im Anfängerstadium schon einiges erreichen, ne? Und es ist definitiv besser, wie sich selbst womöglich ein Programm zusammenzustellen, wenn man keine Ahnung von Biomechanik hat und so weiter und so fort, da einfach so ein bisschen sich dran lang zu orientieren. Aber wenn man dann wirklich das Beste rausholen will, dann kommt man auch nicht drum rum, vielleicht mal so ein paar Infoquellen sich auch irgendwo anders rauszusuchen und dann selbst zu experimentieren und dann, wie du schon gesagt hast, zu individualisieren. Und vielleicht an dieser Stelle noch, und das wollte ich auch noch sagen, an dieser Stelle noch, schaut euch nicht zu viel von Personen über Instagram oder Social Media 1:1 ab. Also, da kommen so viele Faktoren immer mit rein. Also ich sehe manchmal in Instagram 6 Sätze, 10x12 von Brustpresse, dann hier irgendwie 5x10-15 Bankdrücken und so weiter und so fort. Also alles hintereinander geklatscht. Das ist alles schön und gut, aber ihr wisst nie, was für Umstände die Person hat. Hat die aktuell Stress? Was arbeitet sie? Ist sie körperlich tätig? Ist sie im Büro tätig? Hat sie einen Haushalt zu führen und so weiter und so fort? Kann sie genug schlafen? Das sind alles Faktoren, die natürlich auch so Volumen irgendwo limitieren können. Und wenn ihr im Bauarbeiter seid, keine Ahnung, der schon 13 Stunden auf den Beinen ist und dann halt eben noch ein Unterkörpertraining absolvieren soll, ihr werdet womöglich nicht so viel verkraften können, wie jemand, der den ganzen Tag halt einfach rumchillt, ein ganz einfaches Leben hat und ja, einfach dementsprechend mehr Volumen auch im Training akkumulieren kann, ohne davon irgendwelchen negativen Einflüssen zu unterliegen. Also es ist immer extrem individuell und man sollte sich nie 1:1 mit einer Person vergleichen. Also das kann man schon mal festhalten. Freddy, wenn ich jetzt noch den Zuhörern irgendwas mitgeben möchte, dass sie sich oder Quellen, die du als cool erachtest, um sich selbst so ein bisschen mehr Wissen vielleicht reinzuholen, ranzuziehen, vielleicht ein paar im englischen Raum und vielleicht ein paar im deutschen. Was würdest du so aus deiner persönlichen Erfahrung empfehlen? Wem lohnt es sich vielleicht zu folgen? Was lohnt es sich vielleicht anzuschauen? Mhm. Seiten, Bücher, Personen, keine Ahnung.
Ja, also ich glaube, ein paar Personen haben wir auch schon in dem Podcast angesprochen. Zum Beispiel James Krieger, der hat eben zum einen Research Review, was monatlich, ich glaube, 10 € umgerechnet kostet, aber er hat auch viele Artikel, die kostenfrei sind. Also da würde ich auf jeden Fall auf den Blog verweisen. Ja. Es nennt sich weightology.net. Und vielleicht erstmal den englischsprachigen Raum abzudecken. Es gibt zum Beispiel auch noch die Webseite von Greg Knuckles, die nennt sich Stronger by Science. Das sind teilweise sehr ausführliche Themen, Artikel über gewisse Themen, die auf jeden Fall sehr lesenswert sind. Würde ich auch auf jeden Fall den Leuten ans Herz legen. Wenn man vielleicht auch noch so ein bisschen die praktische Seite abdeckt, ist in dem Blog von 3DMJ oft recht interessante Artikel.
Und das ist vorhanden. Echt viel kostenfrei. Also das, was du hier genannt hast, das ist noch mit kaum was an Kosten verbunden.
Ja. Genau, das ist alles kostenfrei. Es gibt natürlich auch sowas wie das Mass Research Review.
Das halt wieder ein bisschen teurer ist, ja.
Genau, was wie Weightology eben monatlich was kostet. Aber wenn man sich allgemein erstmal informieren möchte und nicht jeden Monat sozusagen mit der Evidenz, die neu eben durch wissenschaftliche Untersuchungen hinzukommen, wenn man da nicht unbedingt auf dem neuesten Stand sein muss, auf monatlicher Basis, was auch für die meisten einfach nicht notwendig ist. Das ist zwar sehr
interessant, aber das muss man ja auch einfach sagen.
Es gibt immer gewisse Nuancen, die dann interessant sind für dich, wenn das sozusagen einfach deine Passion ist, wenn du dich da einfach dafür interessierst.
Vor allem, wenn es auch dein aber Job jetzt, ist. Ne? So, das muss man ja auch sagen. Auch
zum Beispiel, auf jeden Fall. Das macht es natürlich deutlich einfacher, auch irgendwo durch diese ganzen Untersuchungen zu filtern. Aber für den, ich sag's mal, so Otto-Normal-Trainierenden ist es völlig ausreichend, wenn man sich erstmal diese Blogs anschaut. Das sind eben auch alles Wissenschaftler, die das aber alles sehr leserlich und leserfreundlich eben schreiben. Genau, also ist, denke ich, schon mal eine gute Auswahl. Wenn man sich zum Beispiel für Supplements interessiert, könnte man auf jeden Fall noch examine.com sich anschauen. Ja. Das ist eine super Datenbank ist.
Ja.
Die eben auch unabhängig ist.
An dieser Stelle, das sind alles jetzt englischsprachige Sachen. Also
genau, das ist noch englischsprachig.
Ja, da wird man, wenn man nur Deutsch kann, nicht weit kommen, denke ich. Ne? Mhm. Im deutschsprachigen Raum könntest du da was empfehlen? Muss auch nicht unbedingt vielleicht so eine Website sein, sondern es könnte auch ein Podcast sein, es können Instagram-Profile sein, ein YouTube, irgend sowas, wo man sich vielleicht mal ein bisschen, wenn man das enger verfolgt, so ein paar Infos ranziehen kann.
Also Podcast, deiner, dann der vom Louis natürlich, Louis Riedlingsdorf, Hypertrophy Cast, dann von Jan Frissl ist auch immer super interessant, vom Arne auch. Ja. Es gibt mittlerweile viele Podcasts, da kann man nicht alle nennen, aber sehr viele bringen sehr gute Inhalte. Pod finde ich auch immer recht gut, dieses Medium, weil es auch einfach überall genutzt werden kann, unterwegs. Auch die Instagram-Profile von den Leuten. Ja. Ihr könnt auch gern bei uns bei APM vorbeischauen. Wir haben eben auch einen Instagram-Kanal, wo wir Inhalte hochstellen, wo es auch in Zukunft, wie gesagt, mehr in die Bildungsrichtung gehen wird.
Also muss ich auch sagen, nehme ich auch manchmal so ein paar Artikel und leite die einfach direkt so bei uns in die Gruppe weiter, weil die einfach gut geschrieben sind. Also da gut, auch ein Shoutout an dich. Das geht auf jeden Fall ganz gut. Meinerseits kann ich vielleicht noch so YouTube-Kanäle vielleicht, wie gesagt, vom ProZap auch empfehlen, vom Patrick Teutsch. Einfach, die sind halt relativ einfach gehalten, ne? Verständlich für eine breitere Masse. Also, aber ich denke, für gerade hier auf dem Podcast, dann werden bestimmt auch noch ein paar Leute drin sein, die halt eben erstmal irgendwo unten anfangen wollen. Und da kommt man auf jeden Fall schon klar. Da werden auch wieder so Themen besprochen, wie viel Protein ist halt eben gut, wie stellt man Pre-Workout zusammen und so weiter und so fort. Also die Jungs, die wissen auch, was sie machen. Ne? Und denke ich, transferieren das auch ziemlich verständlich. Also auch im deutschen Raum haben wir so ein paar Möglichkeiten, sich da irgendwo reinzufuchsen. Und ich denke, ich habe die Bücher selbst noch nicht gelesen, aber von Intelligent Strength, die haben auch ein paar, glaube ich, so funktionelle Anatomie oder sowas.
Genau, das wäre jetzt auch das, was mir in den Kopf gesprungen wäre. Das recht leserlich beschrieben, wenn man einfach so mal ein Grundverständnis darüber gewinnen möchte, wie der Körper aufgebaut ist, was eben, wie Gelenke aufgebaut sind, was es für verschiedene Gelenke gibt, wie diese sich eben im Raum bewegen, was dementsprechend auch für Muskelfunktionen vorhanden sind. Das ist recht cool geschrieben und würde ich auch auf jeden Fall empfehlen.
Gut, ich denke, wenn die Leute das alles durch haben, so, dann das dauert schon mal ein bisschen, ja. Aber kann sich ja jeder
das sehen uns nächstes Jahr wieder.
Kann sich ja jeder rauspicken, was er dann letzten Endes möchte. Und ich denke, da ist auf jeden Fall jedem schon mal ein bisschen geholfen. Jo, Freddy, ich denke, war eine, also mir persönlich hat es echt Spaß gemacht, es war eine coole Folge, war halt gar nicht so geplant, nichts davon gefühlt, aber ja, sind meistens die Folgen, die am besten ankommen, wenn das einfach spontan rausgeballert wird. Und ja, also unsere andere Thematik, wir wollten nämlich noch über die Prep von mir sprechen, auch so den Übergang zwischen Offseason und Prep, was wir geändert haben, wie wir vorgegangen sind und so weiter und so fort, also wie es verlaufen ist, was wir bei Stagnationen gemacht haben, wie wir mit Schritten umgehen und so weiter und so fort, also alles, was die Prep betrifft, sollte heute eigentlich Thema gewesen sein. Ihr könnt mir gerne mal eine DM schreiben, ein Instagram oder ein Freddy irgendwie benachrichtigen, dass wir das dann bitte noch nachholen oder halt eben nicht. Also wenn Interesse besteht, dass wir einfach mal so grundlegend aufräumen, wie eine Prep zu gestalten ist und auf welche Punkte man dabei achten sollte, dann schreibt mir gerne eine Nachricht und dann hoffe ich, dass ich den Freddy nochmal hier reinkriege. Wir haben jetzt sowieso erstmal eine gewisse Phase auf Haltekalorien geplant. Dementsprechend wird sich in nächster Zeit jetzt erstmal nichts ändern, aber um das weitere Vorgehen auch zu besprechen, wäre es bestimmt mal ganz interessant und ich würde mich freuen, wenn wir das trotzdem noch hinkriegen, Freddy. Ja, in diesem Sinne, für heute reicht's, denke ich. Ich freue mich, dass du da warst. Wenn die Leute dich finden wollen, haue ich alles nochmal in die Shownotes und jo, in diesem Sinne, vielen Dank und einen wunderschönen Tag, mein Lieber.
Bis dann, ciao.
Bis out, ciao.